Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein Deutscher an der Spitze einer russischen Kirche, das gibt es seit ein paar Tagen. Es geht um die russische orthodoxe Kirche im Ausland. Sie hat Gemeinden in vielen verschiedenen Ländern und wird nun kommissarisch geleitet vom Metropoliten von Deutschland, Marc Arndt aus München. Im März hat er den Westen mitverantwortlich gemacht für Russlands Angriff auf die Ukraine. Er sagt aber auch, Krieg ist christlich nicht zu rechtfertigen. Über Marc Arndt und seine Kirche sprechen wir gleich. Und danach geht es bei uns noch um Rache und Gerechtigkeit aus jüdischer Perspektive. Vor 3 Monaten und einem Tag hat Russland die Ukraine großflächig angegriffen. Seitdem steht auch die russische orthodoxe Kirche verstärkt im Fokus und in der Kritik, weil es in der Kirche Stimmen gibt, die den Krieg rechtfertigen und ihn gewissermaßen religiös legitimieren. Allen voran das Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill. Jetzt schauen wir auf den russischen orthodoxen Metropoliten von Deutschland und zwar zusammen mit einem Experten für die Ostkirchen, Thomas Bremer, katholischer Theologe und Professor an der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Bremer.
Guten Morgen.
Herr Bremer, seit einigen Tagen leitet Metropolit Marc kommissarisch die russische Auslandskirche. Auf diese Kirche wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Einsteigen möchte ich mit einer Aussage von Marc Arndt zum Krieg in der Ukraine. Vorab aber noch ein paar biografische Infos zur besseren Einordnung. Geboren wurde er als Michael Arndt in Chemnitz 1941. Er ist also 81 Jahre alt. Er hat unter anderem Slawistik studiert, später auch orthodoxe Theologie und ist mit Anfang 20 zum russischen orthodoxen Glauben konvertiert. Bischof und später Erzbischof von Berlin und Deutschland, so heißt es offiziell, ist Marc Arndt schon seit 40 Jahren. Er lebt in einem Kloster in München und die Aussage, die wir jetzt hören, die stammt aus einem Video, das Arndt Anfang März veröffentlicht hat, also kurz nach Kriegsbeginn.
Als Christen können wir niemals irgendeinen Krieg als gerechtfertigt ansehen. Uns ist es gegeben, die göttliche Sicht darauf zu kennen. Und die kann nur völlige Ablehnung dieser Handlungen, die jetzt passieren, sein.
Herr Bremer, ich verstehe das als Kritik an Russlands Angriffskrieg. Sie auch?
Ja, das kann man natürlich so verstehen. Man muss allerdings auch sehen, dass das ja doch eine sehr vorsichtige Äußerung ist. Wenn der Metropolit Marc von Handlungen, die jetzt passieren, spricht, dann kann man das interpretieren im Sinne von dem russischen Angriff auf die Ukraine. Man kann es aber auch natürlich interpretieren im Sinne der russischen Version und der Version, die etwa Patriarch Kirill vertritt, nämlich, dass der Krieg ja schon vor 8 Jahren durch den ukrainischen Angriff auf den Donbass begonnen habe. Das heißt, er spricht sich deutlich, Metropolit Marc spricht sich deutlich gegen Krieg grundsätzlich aus. Aber er nennt nicht Ross und Reiter, er sagt nicht, Russland hat den Krieg begonnen und die Ukraine ist Opfer dieses Krieges.
In diese Richtung, diese Interpretation stützt auch eine weitere Aussage aus diesem Video, wo Metropolit Marc dem Westen offenbar eine Mitschuld gibt an Russlands Angriff auf die Ukraine.
Wir haben jetzt mit den Folgen dessen zu tun, aus menschlicher Sicht, dass jahrelang die gesamte amerikanisch-europäische Gesellschaft Propaganda getrieben hat gegen Russland und seinen Präsidenten.
Herr Bremer, wie ordnen Sie diese Aussage ein?
Ja, das geht eben eher in die Richtung dessen, was ich gerade gesagt habe, die Sichtweise, die eben bei einem großen Teil der russischen orthodoxen Kirche in Russland und auch bei vielen im Ausland eben vertreten wird, nämlich, dass es Russophobie gäbe und dass der Grund für den Krieg nicht einem Entschluss von Putin wäre und in dem russischen Angriff, sondern in vielen Aktionen, die es eben die Jahre vorher gegeben habe. Und da kommen dann eben die Ukraine, da kommt NATO-Erweiterung und all diese Dinge als eigentliche Gründe sozusagen für diesen Krieg zum Vorschein.
Also den Metropoliten Marc, den können wir vermutlich dann nicht als Kritiker Kyrills und Putins verstehen, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht an die Spitze dieser Auslandskirche gekommen, oder?
Ja, also zunächst, es gab ein Rundschreiben der Leitung der Auslandskirche, in der nachdem ein Gerücht aufgetaucht war, dass es Priestern frei stünde, den Patriarchen Kirill zu kommemorieren, also für ihn zu beten in der Liturgie. Und das wurde abgelehnt, also es werde erwartet, und nach wie vor werde in allen Gemeinden der Auslandskirche des Patriarchen gedacht. Und weil Sie jetzt sagen, an der Spitze der Kirche, das ist durch den Tod des bisherigen Oberhierarchen vor einigen Tagen, ist er gestorben Ende Mai. Und er ist jetzt eben als aktierendes Oberhaupt, Metropolit Mark ist als amtierendes Oberhaupt gewählt worden. Und im September wird es eine Versammlung geben, ein Konzil, bei dem dann wieder das neue Oberhaupt dieser Kirche gewählt werden soll.
Und denken Sie, der Metropolit Mark ist ja auch schon lange der Stellvertreter des bisherigen Leiters dieser Auslandskirche gewesen. Denken Sie, dass er das dauerhafte Oberhaupt dann auch werden kann oder kann man das noch gar nicht einschätzen?
Das kann ich schwer einschätzen. Zum einen genießt er hohe Achtung in der Auslandskirche, ist eben auch, wie Sie gesagt haben, im fortgerückten Alter. Zum anderen kann es aber auch gerade das sein, dass es etwas schwieriger macht. Der Sitz der Auslandskirche, der Sitz der Leitung ist in New York. Er lebt, wie Sie gesagt haben, seit vielen Jahren in München. Er müsste dann eben nochmal umziehen sozusagen und vielleicht wird sich diese Versammlung für jemand anderen entscheiden, aber das kann ich nicht beurteilen.
Ich vermute mal, Sie beobachten den Metropoliten Mark wie überhaupt die orthodoxe Welt schon länger. Was ist das für ein Mensch?
Ich habe ihn einige Male getroffen, vor längerer Zeit bei verschiedenen Konferenzen. Ich kenne ihn aber natürlich nicht gut und kenne ihn sonst auch nur aus seinen Äußerungen und seinen Medien. Er gilt als jemand, und das ist, glaube ich, etwas, was sehr allgemein verbreitet ist, als jemand, der ein Mann des Gebets, sozusagen ein spiritueller Mann, jemand, der eigentlich sozusagen unpolitisch ist und sich nicht politisch äußert. In den Äußerungen, in seinen Äußerungen und auch in denen von vielen Mitgliedern der Auslandskirche und von vielen Hierarchen der Auslandskirche kann man aber eben eher diese Position sehen, wie wir sie vorhin ja auch bemerkt haben, also eine kritische Haltung zum Westen, eine positive Haltung gegenüber Russland, eine kritische Haltung zum Westen und auch damit immer eine kritische Haltung zur Moderne. Also das jetzt verstorbene Oberhaupt, Ilarion hieß der aus New York, der hat zum Beispiel zu Beginn der Fastenzeit und auch zu Beginn des Ukraine-Krieges, des russischen Kriegs gegen die Ukraine, seinen Gläubigen geraten, sie sollten nicht so viel Fernseh schauen und im Internet sein. Das ist eben eine Haltung, ne? Das Schlechte, eigentlich ist alles gut und das Schlechte kommt von außen. So, diese Position, die kann man in der Auslandskirche sehr häufig sehen.
Ja, dann schauen wir noch etwas genauer auf diese russische orthodoxe Auslandskirche und auch auf ihr Verhältnis zur russischen Mutterkirche. Ein paar Fakten zum Hintergrund. Diese Auslandskirche ist entstanden nach der Oktoberrevolution 1917 und hat sich dann einige Jahre später abgespalten von Moskau. Es kam dann zur Wiedervereinigung im Jahr 2007. Daran war der Metropolit Mark, über den wir jetzt ja sprechen, auch wesentlich beteiligt, wie ich das gelesen habe, als Verhandlungsführer. Die Auslandskirche ist aber weiterhin weitgehend autonom. Sie hat ungefähr 450 Gemeinden in Nord- und Südamerika, in Europa und interessanterweise auch in Russland selbst. Der Hauptsitz, das haben wir schon gesagt, ist New York. Herr Bremer, wie würden Sie das Verhältnis dieser russischen Kirche in New York zur russischen Kirche in Moskau beschreiben?
Sie haben gerade gesagt, es ist eine autonome oder eine sich selbst verwaltende Kirche. Das heißt, die Kirche hat eben die Möglichkeit, ihre Angelegenheiten selber zu verwalten. Sie werden zum Beispiel jetzt ein neues Oberhaupt wählen und das machen sie vielleicht nicht ohne Einfluss aus Moskau, aber jedenfalls formal machen sie das selbstständig. Aber sie ist eben ein Teil der russischen orthodoxen Kirche. In jedem Gottesdienst wird, wie ich gerade gesagt habe, wird der russische Patriarch genannt und sie verstehen sich als sozusagen ein autonomer Bestandteil, eine selbstverwaltende Kirche innerhalb der russischen Orthodoxie.
Das ist also kein unabhängiger Zweig dieser Kirche oder da werden auch keine oppositionellen Haltungen oder so eingenommen zum Patriarch von Moskau.
Die Auslandskirche ist traditionell sehr konservativ, ne? Sie haben ja vorhin gesagt, sie ist entstanden aus der Emigration eigentlich. Leute, die Russland verlassen haben, Gläubige, Priester, Bischöfe, die Russland verlassen mussten oder verlassen haben nach der Revolution. Und sie war sehr, sehr viele Jahrzehnte ganz stark geprägt von einer antikommunistischen Haltung. Und das Narrativ war eben, Die russische Kirche ist nicht frei, weil sie in der Sowjetunion den Behörden untersteht und denen ausgeliefert ist. Und wir sind der freie Teil der russischen orthodoxen Kirche. Und deswegen gab es sie eben auch nur im westlichen Ausland. Es gab sie nicht in Osteuropa und natürlich nicht in der Sowjetunion. Das änderte sich 1990 oder Ende mit der Perestroika. Und dann entstand die absurde Situation, dass die Auslandskirche auch in Russland Gemeinden gegründet hat. Und wie Sie gesagt haben, Metropolit Mark und der damalige, inzwischen verstorbene Bischof von Deutschland der russischen orthodoxen Kirche, des Moskauer Patriarchats, haben die Verhandlungen eigentlich angefangen und durchgeführt, die dann 2007 zur Vereinigung geführt haben. Aber diese Position, eine sehr traditionelle, konservative Kirche von Emigranten zu sein, die ist nach wie vor geblieben. Man kann sich zum Abschluss vielleicht noch, überlegen, was das heute bedeuten kann, weil es natürlich diese Art von politischer, antisowjetischer Emigration nicht mehr gibt. Es gibt Menschen noch, die aus dieser Tradition kommen. Aber man merkt auch, vor allem in Nordamerika, dass viele Angehörige der Auslandskirche eben Amerikaner sind oder Kanadier oder bei uns Deutsche und die dann traditionell in diese Kirche gekommen sind, aber die sich eigentlich der amerikanischen Politik oder kanadischen oder deutschen oder westeuropäischen eigentlich näher fühlen und sich nicht irgendwie traditionell sozusagen kulturell und religiös dann irgendwie noch als Russen verstehen, aber eigentlich natürlich ihre erste Identität eine andere ist. Und in dieser Spannung lebt die Auslandskirche und sie muss gucken, wie sie gerade in so einer Situation wie jetzt im Krieg, wie sie das irgendwie miteinander verbinden kann.
Denken Sie, diese Spannung oder diese verschiedenen Interessen, eher pro-westliche Haltung, eher pro-russische Haltung, dass die dann auch in der Nachfolgewahl im Herbst sich niederschlagen werden?
Seit ich das beobachten kann, ist diese Spannung vor allem bei den Gläubigen. Es gab zum Beispiel zu Beginn des Krieges verschiedene öffentliche Äußerungen. Prominente Gläubige, wichtige Leute, die eine wichtige Position in der Kirche haben, haben sich distanziert beziehungsweise sie haben die Bischöfe aufgerufen, sich von der russischen orthodoxen Kirche zu distanzieren, vom Moskauer Patriarchat und sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Soweit ich das sehe, gibt es im Klerus und unter den Bischöfen eigentlich ganz wenige nur, die das so sehen, sodass ich glaube, dass bei der Neuwahl diese Frage keine Rolle spielen wird.
Das sagt Thomas Bremer, Professor unter anderem für Ostkirchenkunde an der Universität Münster. Herr Bremer, ganz vielen Dank für Ihre Einordnungen.
Bitte.
Antisemitische Stereotype, die gibt es leider sehr viele. Eines der wirkmächtigsten ist der vermeintliche Rachegott des Alten Testaments. Jahrhundertelang wurde christlicherseits behauptet, wir haben den liebenden Gott, die Juden haben einen Rachsüchtigen. Das ist auch Grundlage von Antijudaismus und Antisemitismus. Tatsächlich ist das jüdische Gottesbild natürlich viel komplexer. Das Verhältnis von Rache und Gerechtigkeit im Judentum ist sehr facettenreich. Yochanan Sheliem hat für uns dazu recherchiert. Gesprochen hat er mit dem orthodoxen Rabbiner Julien Chaim Sosson und mit Miriam Wenzel. Sie ist Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main.
Also der Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn aus der Tora, ist einer der Sätze, die am häufigsten und wahrscheinlich bewusst manipulativ fehlinterpretiert wurden von der christlichen Kirche und in der christlichen Tradition.
Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
Der Talmud ist aufgeschrieben, vor 200 nach fängt das an, also da ist das, was überliefert worden ist und was so gehandhabt worden ist, aufgeschrieben worden.
Julien Sousson, Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Frankfurt.
Das heißt, das war die letzten hunderte Jahre vorher auch schon so. Und da ist es ganz klar, Auge, Unterauge, wie es wörtlich heißt, ein, tachat ein, heißt, man hat ein Auge, das man mit einem Auge ersetzt. Also das, was man dem anderen angetan hat an Schaden, muss man versuchen auszugleichen. Und wie geht das? Natürlich nur finanziell. Das heißt, das, was eben an Augenlicht verloren gegangen ist, muss man jetzt irgendwie schauen, dass, und da gibt es dann Schmerzensgeld und Heilungskosten und Arbeitsausfallkosten und Wertminderung und sogar Schamkosten. Ja? Man schämt sich in der Zukunft so rumzulaufen. Also das ist total ausgeklügelt und würde heute jeder Versicherungsstandard standhalten und hat natürlich gar nichts mit dieser Grundidee von Rache zu tun. Im Gegenteil, das versucht es ja auszuhebeln, dass man sagt, geh eben nicht hin, unrechtig.
Das ist jüdische Tradition, das Verhandeln von Gerechtigkeit.
Die Rache in der Kulturgeschichte des Judentums, das ist ein heikles Thema. Weil Jahrhunderte christlicher Antijudaismus aus dem vielschichtigen Gott der Tora eine simple Rachefigur konstruiert haben, die nicht zuletzt dazu diente und teilweise immer noch dient, sich vom vermeintlich liebenden Gott des Neuen Testaments zu unterscheiden. Aus der jüdischen Tradition, dem Verhandeln von Gerechtigkeit, machte die christliche Kirche die Rache. Und mehr noch.
Im Mittelalter werden zu der Idee des rächenden Gottes das Narrativ des rächenden Volkes gedacht. Und eben dieses rächende Volk, das Rach, die rachsüchtigen Juden und Jüdinnen und Juden bekommen in den Mythen von den Brunnenvergiftungen und der Ritualmordlegende ein Bild. Und eben dieses Bild ist natürlich eines, was Ängste mobilisiert und dann quasi zu Pogromen auffordert.
Julien Soussan, der Frankfurter Gemeinderabbiner, zitiert Rabbiner Sachs, den erst 2020 verstorbenen Oberrabbiner von England, der erklärte,
dass eigentlich es sehr tragisch und traurig ist, dass das Christentum diesen Unterschied gemacht hat zwischen dem Rachegott des Judentums und dem liebenden Gott des Christentums. Weil es ist ja ein Gott. Also wenn wir an denselben Gott glauben, dann ist eben, gibt es beide Facetten des einen Gottes, aber nicht, dass es zwei unterschiedliche Götter sind. Und das Interessante ist, dass im Namen des Judentums sehr viel weniger Gewaltverbrechen verübt worden sind als im Namen des Christentums. Und er stellt jetzt eine relativ steile These auf und sagt, wenn ich als Mensch sozusagen meine Rache Gott überantworte, dann ist er dafür zuständig, nicht ich. Dann muss ich das nicht selber tun. Wenn ich aber einen liebenden Gott habe, dann denke ich mir vielleicht, dann muss ich ja selber für Gerechtigkeit sorgen und greife dann womöglich selber zur Waffe. Und er sagt, insofern hat sich die Geschichte offensichtlich unterschiedlich entwickelt. Der eine spricht zwar vom liebenden Gott, handelt aber rachsüchtig und der andere spricht vom rachsüchtigen Gott, handelt aber dann wieder liebevoll.
Rache und Gerechtigkeit. In der jüdischen Kulturgeschichte ein Wortpaar mit einer spannungsreichen und weithin unbekannten Beziehung. Dabei lässt sich diese Beziehung schon an sehr alten Texten studieren, etwa der Geschichte der jüdischen Witwe Judith, erläutert Julien Soussan.
Gerechtigkeit und Rächen, wir kennen das von Judith, wo Gefahr abgewendet wird. Also wir haben natürlich auf der einen Seite das Verbot des sich Rächens, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch das Gebot, sich A, selbst zu schützen. Also im Judentum gibt es 613 Verbote und ich muss alle übertreten, um mein Leben zu retten. Man hat das Recht natürlich der Selbstverteidigung. Das gilt aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Steh nicht still beim Blut deines Nächsten heißt, wenn ich sehe, wie ein Mörder einen anderen verfolgt und gerade ihn töten will und ich habe keine andere Chance, als die Situation zu beheben, als den potenziellen Mörder umzubringen, dann gilt auch das. Also der Schutz für andere gilt im Judentum auch. Bis hin zu einer sehr drastischen Tat. Und wenn Judith eben diesen Mord letztendlich oder dieses Töten vollzieht, dann ist es, um das jüdische Volk zu schützen vor diesem Gewalttäter.
Ein anderes Beispiel, Lilith. Eine Figur, die in der Kulturgeschichte des Judentums in den vergangenen gut zwei Jahrtausenden eine faszinierende Karriere vorzuweisen hat. Aus dem weiblichen Dämon sumerischer Tradition wurde in der jüdischen Überlieferung die legendäre erste Frau von Adam, die aus dem Paradies vertrieben wurde, weil sie sich ihm nicht unterwarf und die vor 5 Jahrzehnten als Feministin wieder auferstanden ist, erklärt Miriam Wenzel vom Jüdischen Museum Frankfurt. Aus der Rachefigur wird die Feministin, die für Gerechtigkeit steht.
Also Lilith wird wiederentdeckt, neu entdeckt, ist eine der Figuren der jüdischen Legenden, die eine andere Bedeutung bekommen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und eben diese Bedeutung, dass quasi aus der Dämonin die sich für Unterdrückung rächende Feministin wird. Und es gibt ein Jewish Women's Magazine namens Lilith. Es gibt Darstellungen von Lilith, wo sie dann quasi auch noch Vampirin wird und alle möglichen Narrative. Und es gab Frauenbuchläden, die Lilith heißen. Und etwa dieses Jewish Women's Magazine erzählt auch ganz groß die Geschichte von Frauen, die gegen Nazis gekämpft haben.
Das Thema Rache hat auch emanzipatorisches Potenzial. Es rührt an die Selbstermächtigung, meint Miriam Wenzel, die zum Thema Rache eine Ausstellung am Jüdischen Museum in Frankfurt konzipiert hat, unter anderem mit dem Lyriker Max Czolek.
Diese Ausstellung gehört einer jungen, neuen Generation, die ein neues Selbstverständnis in Deutschland artikuliert. Und dieses Selbstverständnis emanzipiert sich aus der Zuschreibung, Opfer zu sein. Es artikuliert tiefe Ambivalenzen im Verhältnis zur deutschen Gesellschaft, aufgrund der Kontinuität rechtsextremen Terrors und antisemitischer Gewalt. Und es artikuliert aber auch ein neues Selbstbewusstsein, ja, mit Blick auf die eigene Tradition und das eigene Jüdischsein. Und der Philosoph Fabian Bernhard, der ein Buch zu dem Thema gerade geschrieben hat, sagt, Rache ist so etwas wie die dunkle Seite der Gerechtigkeit oder das Verdrängte der Moderne.
An einem Punkt der Ausstellung öffnet sich der Raum zu einer gigantischen Wandzeitung, wie sie vor 50 Jahren in jedem Studentenhaus zu sehen war. Über drei Wände wird das Flehen von Ermordeten, ihr Leiden doch zu rächen, großformatig plakatiert.
Und eben diese letzten Zeugnisse der Ermordeten, das war ein Moment in der Arbeit an der Ausstellung, der uns auch wirklich angefasst hat, rufen sehr häufig in den letzten Sätzen nach Rache. Und das zeigen wir in einer sehr konzentrierten Form und stellen das erstmal so in den Raum.
Miriam Wenzel nennt ein lebendes Beispiel. Doron Kiesel, der Frankfurter Bildungswissenschaftler und wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Doron Kiesel hat bei der Pressekonferenz zur Eröffnung gesagt, dass als er mit 10 Jahren und seinen Eltern aus Israel hierher gekommen ist, und dann erfuhr, dass seine Großeltern in Auschwitz ermordet wurden, er mit 14 den Beschluss gefasst hat, Rache an den Mördern seiner Großeltern zu üben, die also zu finden und umzubringen. Und ich denke, es gibt unter den Nachfahren der Überlebenden diese Fantasien oder diese Beschlüsse. Es wurde Jahrzehnte nicht über sie gesprochen.
Facettenreich ist diese Ausstellung, die eine ganze Reihe von antisemitischen Mythen korrigiert. Das Attentat von Herschel Greenspan, das den Nationalsozialisten als Vorwand für das lang geplante Pogrom diente. Die Geschichte von Nakam thematisiert, deren Vergeltungspläne nach dem Krieg von der jüdischen Haganah vereitelt worden sind, und die Pessach-Geschichte, in der Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit und die Sklaventreiber tötet. Das Fest, das heute in der gesamten jüdischen Welt begangen wird. Die Rache als göttliche Macht, als letzten Willen von im Lager Ermordeten und auch als individuelles Ressentiment.
Es geht uns darum, darzustellen, dass es wenige Rachehandlungen gegeben hat von Juden gegen Nationalsozialisten. Die wenigen, die wir kennen, haben wir auch dargestellt. Es gibt auch Namenlose, die haben wir nicht dargestellt. Und wir bringen das Ganze ja in einen Zusammenhang, und zwar in den Zusammenhang mit den letzten Zeugnissen der Ermordeten.
Die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie ist noch bis Mitte Juli zu sehen im Jüdischen Museum Frankfurt am Main. Das war ein Beitrag von Johanan Scheliem. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Agenda. Da geht es um die aktuellen Preissteigerungen und die Frage, bleiben Nachhaltigkeit und fairer Handel jetzt auf der Strecke? Das war Tag für Tag für heute. Morgen am Feiertag hören Sie unsere Sendung schon eine Stunde früher um 8.35 Uhr. Dann berichten wir vom Katholikentag in Stuttgart. Die Redaktion heute hatte Benedikt Schulz. Im Studio war Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.